Guten Morgen. Erstmal von meiner Seite, es ist ja eine Weile her, dass ich gepredigt habe. Ich freue mich, heute wieder mit euch hier gemeinsam Gottesdienst zu feiern und euch eine gute Botschaft zu verkünden. Es gibt heute keinen Predigttext, also nicht, dass ihr darauf wartet, aber wir werden natürlich trotzdem in der Bibel lesen und in die Bibel schauen. Gott segne sein Wort an uns allen, er segne unser Reden und unser Hören. In Jesu Namen. Amen. Wir haben den Eingangsspruch gehört, selig sind die Friedenstiftenden, sie sollen Gottes Kinder heißen. Und du hast es schon schön angesprochen, Elke, dass es gar nicht immer so einfach ist, Frieden zu stiften. Wir schauen immer in die Welt und sind erschüttert über die Kriege, die stattfinden. Aber eigentlich findet der Krieg ja oft schon in unseren eigenen Familien statt oder in der Nachbarschaft oder auf der Arbeit. Die Menschen sind sehr unterschiedlich und das spiegelt sich auch in christlichen Gemeinden wieder, dass wir sehr unterschiedlich sind. Einige von euch können sich vielleicht noch an eine Predigtreihe von mir erinnern zum Thema trinitarische Gemeinde. Ist schon eine Weile her, im Jahr 2016. Ich musste selber mal nachschauen. Es sind 4 Predigten und noch eine Predigt von Boris Brosche zum selben Thema. Ihr könnt in der Audiothek auf unserer Homepage diese Predigten suchen. Da kann man, also Audiothek ist jetzt ein eigener Reiter, das ist unser ehemaliges Predigtarchiv. Könnt ihr draufgehen und dann kann man das Jahr eingeben, man kann auch die Predigtreihe eingeben und dann könnt ihr dort Predigten noch anhören. Es reicht ja sehr weit zurück bis in die 70er Jahre, das ist ein echter Schatz und Reichtum unserer Gemeinde. Und wer will, kann sich diese Predigtreihe nochmal anhören, weil ich heute nur daran erinnern möchte, aber nicht nochmal so tief eingehen möchte. Denn da ging es im Grunde auch darum, dass wir Christen auch in unserer Art und Weise, Gott anzubeten, ihm nachzufolgen, unterschiedlich sind. Also unsere Frömmigkeitsstile sind unterschiedlich. Und das ist gar nicht verwunderlich, denn wir erleben Gott auf unterschiedliche Art und Weise. Aber es wäre natürlich schön, wenn wir da unseren Horizont auch erweitern könnten und verstehen, dass so wie jemand anderes Gott erfahren hat und erlebt hat und ihm nachfolgt, dass das auch eine Seite von Gottes Trinität, von seiner Dreieinigkeit widerspiegelt. Für die unter euch, die mit dem Wort Trinität nicht so viel anfangen können, habe ich nochmal eine Folie mitgebracht zur Erinnerung. Gott offenbart sich den Menschen auf dreierlei Weise. Es ist der eine Gott. Wir beten nicht drei Götter an, sondern ein Gott, der sich aber auf dreierlei Weise den Menschen offenbart. Als Gott Vater oder auch Gott der Schöpfer, der Ursprung, als Gott Sohn in Jesus Christus und Gott Heiliger Geist. Und diese unterschiedlichen Offenbarungen führen eben dazu, dass Menschen, Christen, meistens, nicht immer, aber meistens über eine dieser Offenbarungsformen zu Gott findet. Und dass sich daraus auch ein bestimmter Frömmigkeitsstil entwickeln kann, nicht muss. Es ist mir auch ganz wichtig zu sagen, es geht nicht darum, mit diesem Schaubild Schubladendenken zu fördern, sondern es geht darum, mit diesem Schaubild etwas sehr Kompliziertes und Schwieriges zu vereinfachen, damit wir es verstehen und damit wir uns selber besser verstehen, warum wir sind, wie wir sind und warum wir vielleicht mit anderen Geschwistern Schwierigkeiten haben. Und uns auch hilft, einander besser zu verstehen. Das zweite Schaubild, darum geht es dann eben in dieser Predigtreihe, zeigt uns, dass es Menschen gibt, die eben Gott als den Schöpfer eher favorisieren, sage ich mal. Das sind eher so die liberalen Christen, landeskirchlichen Christen. Dann gibt es die, die Jesus Christus an erste Stelle setzen. Die sagen, man muss sich bekehren, das Wort ist wichtig. Die könnten wir unter diesem Begriff evangelikal einsortieren. Wie gesagt, es geht hier nicht um Schubladendenken, es geht nur um einen Weg, etwas besser zu verstehen. Und die Gott erfahren haben über die Erfüllung mit dem Heiligen Geist, die sind oft charismatisch unterwegs. Aber, und das ist ganz wichtig, alle drei Formen repräsentieren den dreieinigen Gott. Und das macht ja auch nur Sinn, dass wir als seine christliche Gemeinde auch trinitarisch dreieinig sind. Dass wir das auch in uns vereinen und dass wir uns möglichst auch öffnen für die anderen Herangehensweisen oder Offenbarungsformen. Also wir alle wollen gemeinsam das widerspiegeln. Und das Schöne ist, dass unsere Gemeinde tatsächlich so heterogen ist. Das heißt, dass wir wirklich alle drei Frömmigkeitsstile auch in unserer Gemeinde haben. Das ist auch ein großer Schatz, ein großer Reichtum, dass wir Gott in seiner Dreieinigkeit auch dreieinig trinitarisch widerspiegeln. Und letzten Endes, kann man es noch weiterführen, kann jeder Christ oder sollte jeder Christ den trinitarischen, den dreieinigen Gott in seinem eigenen Leben widerspiegeln. Also auch der Mensch selber, der Christ selber ist dreieinig, ist trinitarisch. Gott Vater, Sohn, Heiliger Geist, wenn die zu gleichen Teilen in dir sichtbar sind, wenn die dir alle gleich wichtig sind und die Raum haben in deinem Leben, das ist gut. Das wird Gott in seiner Dreieinigkeit widerspiegeln. Und deshalb ist es schwierig, wenn du zum Beispiel den Heiligen Geist ausblendest, verdrängst, nichts mit ihm zu tun haben willst, weil du vielleicht Angst hast vor ihm. Oder wenn du zwar an Gott glaubst und glaubst, es gibt einen Heiligen, einen guten Geist in der Welt, aber du willst mit Jesus Christus nichts zu tun haben. Du beschneidest dich deines eigenen Reichtums, den du haben könntest. Okay, mehr will ich dazu nicht sagen. Wer da tiefer einsteigen will, kann, wie gesagt, gerne nochmal auf diese Predigtreihe sich die anhören. Und es gab, du kannst es ruhig nochmal kurz einblenden, weil der Punkt, worüber ich heute predigen möchte, hat auch was mit dieser Predigtreihe zu tun. Denn am Ende dieser Predigtreihe, die für viele schon so ein Aha-Erlebnis war, für mich selber ja auch, sonst hätte ich es nicht mit euch geteilt. Es hat mir geholfen, unsere Gemeinde besser zu verstehen. Aber am Ende war irgendwie so eine Frage offen. Und das war die Frage, wie können wir denn dann eins werden? Wie können wir uns gegenseitig lieben und annehmen? Was ist denn in der Mitte von dieser Darstellung? Und es ist klar, jede Richtung hat auch ihre Gefahren, jede Richtung hat ihre guten, richtigen, wahren Argumente. Aber was ist in der Mitte? Was vereint uns? Jesus hat ja gesagt, wir sollen eins sein. An der Liebe untereinander soll man uns erkennen. Und da könnte man ja jetzt sagen, ja, in der Mitte ist die Liebe. Und klar, das stimmt. Wir sollen einander lieben. Und das wäre perfekt, vollkommen, wenn wir das hinkriegen. Das Problem mit dem Wort Liebe ist nur, dass es so schwer zu verstehen ist. Dass es so vielfältig ist, so viele Facetten hat. Und ich hatte keine Antwort auf diese Frage, möchte ich ehrlich sein. Ich wusste auch nicht, ich habe gedacht, ja, ist Jesus in der Mitte? Sagen wir ja immer, ne, Jesus in der Mitte. Stimmt, aber das wird dann schwierig für die, die eben vielleicht mit Jesus noch nicht so viel anfangen können oder noch keine persönliche Begegnung mit ihm hatten. Sage ich, der Heilige Geist ist in der Mitte. Ne? Irgendwie hat das nicht funktioniert. Und jetzt, viele Jahre später, hat Gott mir eine Erkenntnis geschenkt, von drei Begriffen, das hat er mir nacheinander gezeigt, von denen ich glaube, dass sie ein bisschen konkreter sind, dass sie auch etwas mit dieser Liebe zu tun haben, mit Gottes Wesen zu tun haben, als Vater, Sohn, Heiliger Geist, aber dass sie ein bisschen klarer und konkreter sind und uns deshalb vielleicht besser helfen. Und dieser erste Begriff, jetzt kannst du die Folie wegmachen, ist Gottesfurcht. Yay! Ist jetzt nicht so der Begriff, auf den ihr gewartet habt, stimmt's? Und es ist mir auch wichtig, das ist das Thema der heutigen Predigt, Gottesfurcht, die uns in die Einheit führt. Und es ist mir wichtig, am Anfang zu sagen, dass dieses Wort in manchen von uns, die vielleicht mit einer strengen religiösen Erziehung aufgewachsen sind, ein Trigger sein kann. Also ein Trigger, der in ihnen unangenehme Gefühle auslöst. Angst, Beschämung, Erniedrigung, Demütigung. Weil Gottesfurcht auch geistlich missbraucht werden kann. Nämlich indem über Menschen, und meistens sind es die Schwachen, die Kinder, Eltern gegenüber ihren Kindern, dass die Menschen ja kontrolliert werden, dass ihnen damit Angst gemacht wird und dass über sie Macht ausgeübt wird. Aber das ist nicht das richtige Verständnis von Gottesfurcht. Das ist ein Missbrauch von Gottesfurcht, von diesem Wort. Und wenn das dich und deine Geschichte betrifft, dann möchte ich Gott jetzt in diesem Moment bitten, dass er dir hilft, Wahrheit und Lüge zu unterscheiden. Dass er dich wirklich freisetzt und dich heilt, wenn das seine Geschichte ist, wenn das deine Verletzungen sind. Das bitte ich Gott in diesem Moment, in Jesu Namen. Amen. Als Symbol für die Gottesfurcht, was ich finde, was aus meiner Sicht sehr gut passt, habe ich das Feuer mir herausgesucht. Denn ich finde, das Feuer ist deshalb ein passendes Symbol, weil sich Gott auch in diesen drei Offenbarungsformen ja, durch das Feuer offenbart hat. Ihr kennt die Geschichte mit dem brennenden Dornbusch. Mose sieht einen Dornbusch brennen und er ist fasziniert und er geht hin und dann hört er Gottes Stimme aus diesem brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt. Mose ist fasziniert. Jesus hat gesagt, er ist gekommen, ein Feuer anzuzünden auf der Erde. Und er hat ein Feuer angezündet. Wie hat er das gemacht? Durch sein Wort. Denn auch Gottes Wort ist wie ein Feuer. Und er hat dieses Feuer gesendet in Form des Heiligen Geistes, der nämlich in Form von Feuerflammen über die Jünger kam an Pfingsten. Das feiern wir an Pfingsten. Und das Feuer ist auch deshalb ein gutes Symbol, weil das beides, also diese Faszination und gleichzeitig diese Angst, gut repräsentiert. Manche meiden das Feuer aus Angst, nämlich wenn Kerzen angezündet werden, und man vergisst vielleicht die Kerze auszumachen, kann daraus schon mal ein großes Feuer entstehen oder man hat sich selbst schon mal verbrannt an einer Kerze. Man hat selbst vielleicht schon mal etwas verloren durch ein großes Feuer. Und dann gibt es auch Leute, die unterschätzen Feuer. Die nähern sich dem Feuer zu sehr oder spielen mit dem Feuer tatsächlich. Die werfen einfach Zigarettenstummel weg oder Glas, wo es ja dann durch Hitze oder Trockenheit auch zu einem großen Feuer kommen kann. Und wenn wir das jetzt mit Gott vergleichen, dann möchte er weder, dass wir ihn aus Angst meiden, noch dass wir ihn unterschätzen und ignorieren. Ja, er ist einerseits das wärmende, das faszinierende Feuer. Denkt an Lagerfeuerromantik oder eben auch an Kerzen, die ja durch ihren Schein auch eine ganz besondere Stimmung schaffen. Aber er ist auf der anderen Seite auch das verzehrende, das zerstörende Feuer, wenn es um Sünde, um Unrecht, um Lästerung geht. Feuer ist faszinierend und furchterregend gleichermaßen. Gott ist furchterregend und faszinierend gleichermaßen. Im ersten Buch Chronik steht Kapitel 16, denn der Herr ist groß und hoch zu loben. Ja, wir sind fasziniert, wir geraten ins Staunen. Wir wollen Gott anbeten. Wenn Wunder geschehen, sind wir zum Beispiel so erfüllt von dieser Faszination und Ehrfurcht, wenn wir staunen wie Kinder. Und gleichzeitig ist er mehr zu fürchten als alle Götter. Er ist mächtiger als alle anderen. Niemand ist Gott gleich. Gottesfurcht. Gottesfurcht ist ein Wort, was wir gar nicht mehr so gebrauchen, weil es eben scheint, dass es in die Irre führt. Wir sagen dann immer, ja, wir sollen ja keine Angst vor Gott haben. Wir verkünden doch einen Gott der Liebe. Und dann tauschen wir gerne das Wort Gottesfurcht mit Ehrfurcht aus. Da können wir irgendwie besser damit umgehen. Das klingt irgendwie nach Respekt und Würde, nach Wertschätzen. Das fällt uns irgendwie leichter, das auf Gott zu beziehen. Und das hat Gott auch alles verdient. Würde, Respekt, Wertschätzung, Ehre, Anbetung. Aber Gottesfurcht ist tatsächlich mehr als das. Im Hebräischen gibt es viele verschiedene Wörter für Gottesfurcht, aber eins sticht heraus, das ist das Wort als Substantiv Yirah und als Verb Yareh und bedeutet neben Gottesfurcht auch oft oder wird oft so übersetzt, vor allen Dingen bei Luther, Schrecken, Furcht, Angst, Respekt, Ehrfurcht, aber dann auch Verehrung. Und es steht auch oft in Verbindung mit einem körperlichen Ausdruck, mit Zittern, mit Beben, mit Erschrecken. Und im Griechischen heißt Gottesfurcht Eusebia und es bedeutet neben der Übersetzung Gottesfurcht auch noch Gottseligkeit und sogar Frömmigkeit. Und da nähern wir uns schon einer Bedeutung, mit der wir vielleicht mehr anfangen können, die aber richtig ist. Denn während uns das Substantiv Gottesfurcht eher unangenehm ist und wir denken, das passt irgendwie nicht so richtig, wir sollen doch keine Angst vor Gott haben, sieht es mit dem Adjektiv gottesfürchtig schon ganz anders aus. Also ich weiß nicht, ich hoffe, es geht euch da wie mir, dass nämlich, wenn wir von einem gottesfürchtigen Menschen sprechen, ist damit ein frommer Mensch gemeint und durchaus positiv. Also ein gottesfürchtiger Mensch, da steckt schon eine Wertschätzung drin. Da ist uns klar, das ist jemand, der sich an Gottes Gebote hält, der sein Handeln, sein Reden, sein Denken im Lichte Gottes prüft. Das ist jemand, der offensichtlich Gott liebt und in Beziehung mit Gott, mit Jesus, mit dem Heiligen Geist lebt. Und ich glaube, wenn wir das Wort gottesfürchtig verwenden, dann verbinden wir damit viel Gutes. Vielleicht sogar ein Vorbild. im Gegensatz vielleicht zu fromm, was ja gerne auch negativ verwendet wird. Aber am Ende geht es genau darum. Gottesfurcht ist eigentlich Frömmigkeit in seiner schönsten und reinsten Form. Gottesfurcht ist Frömmigkeit in seiner schönsten und reinsten Form. Und um der Bedeutung noch mehr auf die Spur zu kommen, möchte ich weitere Verse aus der Bibel mit euch anschauen, wo es um Gottesfurcht geht. In Sprüche 1, Vers 7 steht, die Furcht des Herrn, das ist Gottesfurcht, ist der Anfang der Erkenntnis. Also es steht ganz am Anfang. Und die Toren, die dummen Menschen, die verachten Weisheit und Zucht. In Sprüche 9, Vers 10 steht, der Weisheit der Anfang ist die Furcht des Herrn, die Gottesfurcht. Und den Heiligen, also Gott erkennen, das ist Verstand. In diesen beiden Versen sehen wir schon, was mit Gottesfurcht gemeint ist. Da steht, Gottesfurcht ist Gott erkennen, wie er wirklich ist in seinem Wesen. Ne? Der Anfang der Erkenntnis. Gottesfurcht bedeutet Weisheit. Wenn ich Gott fürchte, dann bin ich ein weiser Mensch, bin ich kein Dummkopf. Dummköpfe, die verachten Weisheit. Und nicht nur Weisheit, sondern auch Zucht. Was ist mit Zucht gemeint? Nichts anderes als Grenzen setzen, Selbstbeherrschung, Erziehung. Das heißt, Gottesfurcht bedeutet, ich lasse Gott mich erziehen. Ich bin bereit, dass Gott mir in meinem Leben hilfreiche und gute Grenzen setzt. Und weil wir uns mit, es ist ja jetzt Lutherdeutsch gewesen, habe ich euch nochmal zwei modernere Übersetzungen rausgesucht von dem Bibelvers Sprüche 1, Vers 7. Da steht zum Beispiel in der Guten Nachricht, dafür steht die Abkürzung GN. Den Herrn ernst nehmen ist der Anfang aller Erkenntnis. Wer ihn missachtet, verachtet auch Weisheit und Lebensklugheit. Oder in der Hoffnung für alle, das ist die Abkürzung HFA. Alle Erkenntnis beginnt damit, dass man Ehrfurcht vor dem Herrn hat. Nur ein Dummkopf lehnt Weisheit ab und will sich nicht erziehen lassen. Ne, hier haben wir es schon ein bisschen moderner und verständlicher. Aber hier ist nochmal ein schönes Wort in der Guten Nachricht für die Gottesfurcht, nämlich Gott ernst nehmen. Gott ernst zu nehmen bedeutet Gottesfurcht. Gottesfurcht bedeutet Lebensklugheit. Ein anderes Wort für Weisheit, für Erkenntnis. In Psalm 86, Vers 11 steht, ich glaube, den habe ich jetzt nicht auf der Folie, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Das heißt, zu der Gottesfurcht, also Gott zu fürchten, gehört auch dazu, logischerweise seinen Namen zu fürchten. Und seinen Namen zu fürchten, zu respektieren, zu ehren, ernst zu nehmen, heißt, in der Wahrheit zu wandeln. Aufrichtig zu sein vor Gott und den Menschen. Nicht in Lüge oder Dunkelheit oder Finsternis zu leben, sondern im Licht. Aufgedeckt, wahrhaftig, aufrichtig, ehrlich. Wir sollen nicht seinen Namen verunreinigen, unnütz gebrauchen, missbrauchen. Und jetzt hört ihr schon, zumindest diejenigen, die geübt sind, die vielleicht schon länger mit Gott unterwegs sind, denen die 10 Gebote präsent sind, dass das eigentlich die ersten 2 Gebote sind, um nicht vielleicht sogar zu sagen, die ersten 4 Gebote, wo es um die Beziehung Gott-Mensch geht. Das erste Gebot heißt, ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das zweite Gebot, du sollst den Namen Gottes nicht unnütz gebrauchen. Diese beiden Gebote sind Gottesfurcht. Wenn wir uns danach ausstrecken, uns dem unterordnen, dann fürchten wir Gott. Dann geben wir ihm die Ehre, die ihm gebührt, dann nehmen wir ihn ernst, dann richten wir uns nach ihm aus, dann hat unser Leben den richtigen Fokus. Gottesfurcht bedeutet also, Gott an erste Stelle zu setzen in unserem Leben und gleichzeitig Jesus auf den Thron zu setzen. Ich nehme mal diese symbolhafte Sprache. Wir haben ja vorhin auch von dem König gesungen. Der König sitzt auf dem Thron. Der König regiert, nicht du oder ich. Und dem Heiligen Geist Raum geben in unserer Gemeinde, in unserem Herzen, in unserem Körper, als Tempel des Heiligen Geistes. Gottesfurcht bedeutet, Gott an erste Stelle zu setzen und ihn allein Gott sein zu lassen. Und da merkt ihr vielleicht schon, dass das was ist, was wir nicht immer so tun. Es gibt viele Dinge, die bei uns an erster Stelle sind im Leben. aber es ist nicht immer Gott oder Jesus oder der Heilige Geist. Wir sollen niemand sonst anbeten. Da denken wir vielleicht bei Anbeten so, ja, nicht den Mond anbeten, keine Horoskope lesen, nicht eine bestimmte Ernährungsrichtung oder überhaupt Ernährung zu einem Gott machen. Es ist schrecklich, was oft junge Menschen, aber es betrifft auch ältere Menschen, mit den ganzen Essstörungen, wie was das für ein Teufelskreis ist, in dem Menschen da leben, weil eben Ernährung, das Gewicht, die Waage auf dem Thron sitzt oder liegt oder steht. Oder eine bestimmte Musikrichtung. Oder der Erfolg auf Arbeit. Oder eine sexuelle Neigung. Oder materieller Reichtum. Da denken wir vielleicht dran, ne? wenn wir denken, es gibt irgendeinen Götze in unserem Leben, den wir anbeten, der an erster Stelle sitzt. Aber wisst ihr, das ist alles richtig und wenn das in deinem Leben der Fall ist, tu Buße, kehr um, es wird dich frei machen. Gottesfurcht führt in die Freiheit. Denn der Mensch ist dazu veranlagt, Gott hat den Menschen so geschaffen, dass er etwas anbeten möchte, dass er Führung und Leitung braucht. Das ist menschlich, das ist natürlich, das ist gut so. Aber es muss halt das Richtige an erster Stelle sein. Das, was uns freisetzt und nicht das, was uns in die Abhängigkeit führt. Aber neben diesen Dingen können es auch andere Dinge sein, die auf dem Thron sitzen oder die an erster Stelle stehen. Und die sind uns nicht immer so bewusst. Das kann zum Beispiel Erfolgsdruck sein. Wenn du viel mit Verantwortungsbewusstsein, Pflichtgefühl, Leistungsdruck groß geworden bist, dann kann es sein, dass das etwas ist, was dich lenkt und leitet in deinem Leben, was deine Gedanken ja, in Beschlag nimmt. Und das ist eigentlich ein guter Hinweis darauf, herauszufinden, was ist denn in meinem Leben das Wichtigste, wenn es etwas gibt, was ständig in unseren Gedanken kreist. Dann ist das schon mal ein guter Hinweis, das ist etwas, was meine Aufmerksamkeit vom Fokus Gott wegzieht. Oder auch, wenn es Dinge gibt, vor denen wir Angst haben, auch das ist ein guter Hinweis darauf, dass da etwas anderes an erster Stelle ist als Gott. Zum Beispiel die Angst davor zu versagen. Die Angst davor, was andere Menschen über mich denken, wenn ich dieses oder jenes tue oder sage oder ja. Das ist dann nämlich nicht mehr Gottesfurcht, sondern Menschenfurcht, die bei dir an erster Stelle sitzt. Menschenfurcht und Gottesfurcht können sich den Thron nicht teilen. Wenn du Angst vor der Meinung anderer Menschen hast, dann sind in diesen Momenten, in diesen Situationen, hat Gott keinen Raum, dein an erster Stelle zu stehen. Dann sitzt die Angst an erster Stelle. Und ich will euch nicht anklagen heute, ich bin selber schuldig. Es ist, was ich euch heute sage, ist ein Weg, den Gott mich geführt hat. Es ist alles auch eigene Erkenntnis oder Erkenntnis, die Gott mir geschenkt hat, die mich befreit hat, die mir gut getan hat. Und ich möchte euch das weitergeben. Das heißt, wenn du das erkennst, dass Menschenfurcht manchmal die Gottesfurcht verdrängt aus deinem Leben, dann kehr um. Bitte Gott um Vergebung. Bitte ihn darum, dich zu befreien von Menschenfurcht. Wir setzen viele Dinge an erste Stelle. Manchmal nicht nur die Menschenfurcht, sondern sogar auch andere Menschen. Wir können unsere Ehepartner auf diesen Thron setzen. Wir wollen ihnen alles recht machen. Oder wir ärgern uns über sie und haben das Gefühl, wir müssten sie da bekämpfen auf den Thron. Wir haben Angst davor, dass sie wichtiger sind, dass sie mehr Recht haben als wir. Du brauchst diesen Kampf nicht zu kämpfen. Auf dem Thron sitzt eh nur einer und das ist Gott. Manche setzen ihren Chef dahin. Manche haben Angst vor ihrem Chef, vor dem, was der Chef oder die Chefin sagt. Die gehen auf Arbeit mit Angst. Das möchte Gott nicht. Gott möchte nicht, dass du in dieser Gefangenheit lebst. Gott möchte, dass du mit Freude deine Arbeit ausübst. Und ja, Gott sieht, wie dein Chef ist oder deine Chefin. Der sieht die Ungerechtigkeit oder die Bosheit. Aber der richtige Weg ist nicht, Angst zu haben vor dem Chef, sondern zum Beispiel für den Chef oder die Chefin zu beten, sie zu segnen in Gottes Namen, Gott zu bitten, dass er uns oder dir selbst Liebe schenkt zu deinem Chef oder zu deiner Chefin. Jetzt gibt's natürlich, also es gibt natürliche Autoritäten in unserem Leben und ein Chef oder eine Chefin ist ja eine natürliche Autorität. Da könnte man noch denken, ist normal, dass ich mich dem oder ihr unterordne. Trotzdem, der Thron, die erste Stelle im Leben gehört nur Gott. Und dann kommen andere Menschen vielleicht. Aber es gibt Leute, die setzen, ich sag mal, unwichtigere Menschen an erste Stelle. Also keine, die eine natürliche Autorität haben. Zum Beispiel den Nachbarn oder die Nachbarin. Die leben in ständiger Angst davor, was der Nachbar sieht. Oh, habe ich die Straße schon gekehrt? Habe ich die Mülltonne richtig hingestellt? Hängt was über den Zaun? Die haben richtig Angst vor dem Blick ihrer Nachbarn. Das ist nichts, was Gott möchte. Du sollst nicht in Gefangenschaft bei dir zu Hause leben. Du sollst gerne zu dir nach Hause kommen. Du sollst dort ausruhen, auftanken und nicht in Angst vor dem leben, was der Nachbar denken oder sagen könnte. Manche setzen auch die Kinder an erste Stelle und auch das ist nicht richtig. Gott hat uns unsere Kinder anvertraut als ein Geschenk und wir haben eine bestimmte Zeit in unserem Leben Verantwortung für unsere Kinder. Aber unsere Kinder regieren und herrschen nicht über uns. Gottesfurcht heißt, Gott an erste Stelle im Leben zu setzen und sich ihm unterzuordnen. Das heißt, sich an seine Gebote zu halten, sein Wort ernst zu nehmen, alle Bereiche unseres Lebens nach seinem Rat zu ordnen und uns ihm unterzuordnen. Und klar, ich habe mit einem Bereich jetzt angefangen, den zu ordnen und mich nach biblischen Maßstäben danach auszurichten. Ich bin ehrlich, es ist der Bereich der Finanzen. Und ich merke, dass mich das freisetzt, dass mir das gut tut. Ich bin so überrascht und erstaunt, wie weise der Schatz ist, den wir in der Bibel finden. Also je tiefer man da eintaucht, desto faszinierender finde ich das. Fang einfach mit einem bestimmten Bereich an, der vielleicht am mächtigsten dich unter Druck setzt oder in Gefangenschaft hält oder dich abhängig macht oder dir Angst einflößt. Fang mit dieser Sache an und bitte Gott, dort hineinzuwirken. Jetzt denkst du vielleicht, da kann man ja ganz schnell gesetzlich werden. Und es stimmt, das ist tatsächlich eine Gefahr, wenn wir nämlich versuchen, die Dinge umzudrehen. Denn vor der Gottesfurcht steht die Begegnung mit Gott. Wenn du Gott noch nicht begegnet bist, persönlich, oder Jesus oder dem Heiligen Geist, also wenn du noch gar keine Offenbarung mit diesem lebendigen, dreieinigen Gott gehabt hast, dann ist die Versuchung groß oder die Gefahr groß, dass die Gottesfurcht etwas von außen aufgesetztes ist, wo du versuchst, dich unterzuordnen und Gesetze und Gebote einzuhalten. Und dann führt es dazu, dass du gesetzlich wirst und ein schlechtes Gewissen hast und Schuldgefühle und Selbstanklage. Das ist nicht das, worum es geht. Die Begegnung mit Gott, die Offenbarung Gottes in deinem Leben, die führt zur Gottesfurcht. Weil du erkennst, wer Gott ist, wie Gott ist. Noch nicht? Und man kann auch auf der anderen Seite da runterfallen, wenn man noch nicht die Begegnung mit Gott erlebt hat. Nämlich, dass man zu freizügig damit umgeht, mit der Gottesfurcht. Also, dass man ohne Begegnung mit Gott sagt, ja, Jesus Christus ist für mich gestorben, er hat alles bezahlt. Das ist im Grunde wie ein Freischein, um zu sündigen. Auch das ist nicht richtig. Gottesfurcht bedeutet immer meine eigene Schuld erkennen und Jesu Opfer dafür annehmen. Aus Freude, aus Dankbarkeit, aus Liebe. Die Gottesbegegnung steht ganz am Anfang. Und dann auch zu erkennen, dieses Opfer Jesu Christi, der meine Schuld auf sich genommen hat, der sein Blut vergossen hat für mich, der seinen Leib hingegeben hat, mit dem ich eins werden darf, im Abendmahl feiern, in der Gemeinschaft mit Christen, im Wort, in Bibellesen, im Gebet. Und dann werde ich nicht gesetzlich. Es führt mich dann höchstens in die Demut. Und dann werde ich nicht freizügig, sondern es führt mich in eine Freiheit, die vor Gott gilt. Gott macht mich frei. Nicht frei, um zu sündigen, sondern frei, um ihn zu dienen, um ihn zu verherrlichen, um ihm immer mehr Raum zu geben in meinem Leben. Frei von allen Abhängigkeiten und Süchten. Und ich wünsche mir, dass wir wieder lernen, was Gottesfurcht heißt. Und ein letztes Bild möchte ich euch dafür mit auf den Weg geben. In der Bibel steht, unser Körper ist der Tempel des Heiligen Geistes. Jesus hat gesagt, ich will in dir wohnen, ich klopfe an die Tür deines Herzens, ich will Wohnung nehmen in dir, in deinem Körper, ich will mit dir das Abendmahl halten, also mich vereinen, versöhnen mit dir und ich will dort Wohnung nehmen, ich will in dir wohnen. Gott hat seinen Geist in uns gegeben, in jeden einzelnen Menschen hat er den Funken gegeben der Ewigkeit, dass wir nach Gott fragen, dass wir uns nach der Ewigkeit sehnen. Und wenn also unser Körper der Tempel des Heiligen Geistes, der Tempel des dreieinigen Gottes ist, dann ist es so, dass du diesen Körper, diesen Raum entweder eben ausfüllen kannst mit Gottes Gegenwart oder aber du schiebst immer ein bisschen beiseite, wenn du so Kompromisse eingehst mit dem Mammon, mit der Abhängigkeit von materiellem Reichtum oder all die Dinge, die ich vorhin genannt habe, wo du Kompromisse machst, wo du sagst, ja, aber ich kann das nicht ganz aufgeben und das brauche ich doch für mich und das ist nicht schlimm, wenn ich da ein bisschen so eine Doppelmoral lebe. Vielleicht ist es nicht schlimm, erstmal so auf den ersten Blick, du merkst jetzt nicht direkt eine Strafe, aber es nimmt dir etwas, es nimmt etwas von dem Raum weg, wo Gott wirken kann in deinem Leben. Es ist, je mehr du Raum gibst der Finsternis, desto mehr wird das Licht verdrängt in dir. Und das gilt natürlich auch für eine Gemeinde. Je mehr Raum wir geben für die Begegnung mit Gott, je mehr Raum wir geben für Gottes Furcht, für Anbetung, desto mehr kann Gott wirken, desto mehr Wunder werden wir sehen. Und es ist keine Last, die uns da jetzt aufgelegt wird. Es ist ein Weg in die Freiheit. Ich möchte zum Schluss nochmal zusammenfassen. Die Begegnung mit Gott, die führt uns in die Gottesfurcht. Wir sind fasziniert einerseits und erschrecken andererseits. Boah, Gott ist lebendig, Jesus ist auferstanden. Er kann heute noch Wunder wirken, wie das Wunder mit dem brennenden Dornbusch, der nicht verbrennt. Und diese Gottesfurcht führt uns in die Anbetung. Wir fangen an, Gott anzubeten. Wir sehnen uns danach, ihm die Ehre zu geben, die ihm gebührt, ihn an erste Stelle zu setzen. Und das wiederum führt uns in die Demut. Wir werden demütig. Wir erkennen, wo wir auf dem breiten Weg gehen und durchs breite Tor wollen, obwohl es der schmale Weg ist, den wir gehen sollen, und durch das schmale Tor. Und wir dürfen bereuen. Wir haben ein Opfer, was uns befreit. Ein Opfer, das wir in Anspruch nehmen können. Dass wir nicht mehr uns selber anklagen müssen und nicht mehr das Joch der Knechtschaft auf unseren Schultern haben. Und diese Demut, diese Gottesfurcht führt uns in die Freiheit, frei von Sünde, frei von Abhängigkeiten, frei von Süchten, frei von Ängsten, frei von echten Sorgen und Lasten, die wir nicht tragen sollen. Und das führt uns in die Einheit, das führt uns in die Versöhnung mit unseren Geschwistern, mit unserer Schwester, mit unserem Bruder. Das führt uns in die Einheit, wenn wir uns alle nach der Gottesfurcht ausstrecken, nach der Mitte ausstrecken, dann werden wir uns alle miteinander vereinen. Es ist ein Weg, wie wir eins werden können, indem wir uns nach der Gottesfurcht ausstrecken, nach der Begegnung mit Gott und Gott an erste Stelle setzen in unserem Leben. Amen.